Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Das Lied, das wir gerade gesungen haben, kommt dem einen oder anderen sicherlich bekannt vor. Das war das letzte Lied, das die Bordkapelle auf der Titanic gespielt hat, kurz bevor sie unterging. Ich gehe nicht davon aus, dass wir jetzt gerade untergehen und auch nicht, dass wir auf der Titanic sind. Obwohl manchmal, wenn man so auf unsere Kirche guckt, dann denkt man, naja. Also, dies ist es nicht, aber ich habe doch manches gelesen, wo ich dachte, das kannst du gar nicht singen lassen, das versteht doch gar nicht jeder. Und dann habe ich etwas für mich geschmunzelt und gedacht, dann lass sie mal zu Hause so gehen. Wie war das mit Jakob und dem Stein? Guck mal nach im Alten Testament, lies es nach. Näher, mein Gott, zu dir. Näher. Vielleicht habt ihr euch schon mal gewundert, wie es manche schaffen, sonntags in der Kirche zu sein und unter der Woche alles andere als christlich zu leben. Ihr kennt sicherlich auch solche Leute, die sich in der Bibel auskennen, aber die niemals einen Finger krumm machen würden für irgendeinen anderen. Und dass es tatsächlich eine Menge solcher Leute gibt, das stimmt einen schon traurig. Aber das ist nicht erst ein Phänomen unserer Zeit heute. Das hat bereits vor über 2500 Jahren der Prophet Jesaja beklagt. Er wird von Gott aufgefordert, da mal gerade was klarzustellen. Und deshalb schreibt er in Jesaja 58, das ist unser Predigtext, und den habe ich auch überschrieben, oben passim, das heißt, das sind einige Verse aus diesem ganzen langen Text. Jesaja 58, warum fasten wir und du siehst es nicht an? Warum kasteien wir unseren Leib und du willst es nicht wissen? Siehe, an dem Tag, da ihr fastet, geht ihr doch euren Geschäften nach und bedrückt alle eure Arbeiter. Siehe, wenn ihr fastet, dann hadert und zankt ihr und schlagt mit gottloser Faust rein. Ihr sollt nicht so fasten, wie ihr jetzt tut, wenn eure Stimme in der Höhe gehört werden soll. Soll das ein Fasten sein, an dem ich gefallen habe? Ein Tag, an dem man sich kasteit, wenn ein Mensch seinen Kopf hängen lässt wie Schilf und in Sack und Asche sich bettet? Wollt ihr das ein Fasten nennen und einen Tag, an dem der Herr wohlgefallen hat? Das aber ist ein Fasten, an dem ich gefallen habe. Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast. Gib frei, die du bedrückst. Reiß jedes Joch weg. Brich dem Hungrigen dein Brot und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Und wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte. Und deine Heilung wird schnell voranschreiten und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen. Und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen, dann wirst du rufen. Und der Herr wird dir antworten, und wenn du schreist, wird er sagen, siehe, hier bin ich. Und nun, du guter Herr, du guter Heiland, öffne uns dein Wort und sprich du selbst zu uns. Amen. Was ist Fasten? Das Ganze unter der Überschrift Fasten, aber richtig. Was ist Fasten? Wir sind hier heute Morgen hier ganz bewusst in die Kirche gekommen, weil wir es für richtig halten, Gott mit unserem Leben und mit unseren Liedern zu ehren, zusammen zu sein und auf sein Wort zu hören und uns als Gemeinde im Gebet an ihn zu wenden. Damals bei Jesaja, da glaubten die Leute fest daran, dass Gott ihnen helfen kann. Für sie war die Existenz Gottes überhaupt keine Frage. Sie wollten ihm sogar gefallen, durch ihr frommes Verhalten, näher, mein Gott, zu dir. Sie hatten Sehnsucht nach Gott. Und das ist doch gut so. Das machen die Israeliten eigentlich auch richtig. Sie wollen nicht nur zum Volk Gottes gehören, sie wollen nicht nur Kinder Gottes heißen, das genügte ihnen nicht, sie wollten mehr. Sie wollten ganz und gar Gottes Nähe spüren und seine Hilfe in ihren Problemen erfahren. Und sie machten es richtig, dass sie deshalb die Gottesdienste besuchten. Sie haben sich an Gott gewendet und begannen ihn, meinten sie, mit ihrem frommen Fasten zu beeindrucken. Aber was kam dabei heraus? Das erinnert mich alles an heute in Deutschland. Für viele, trotz unserer Massenmedien, ist die Existenz Gottes keine Frage. Und dabei überrascht es mich immer wieder, wie religiös die Deutschen doch sind oder so tun. In Bremen gehören 43% der Bevölkerung zur evangelischen Kirche. 43. Plus 11% Katholiken. Das heißt, summa summarum sind wir 54% der bremischen Bevölkerung. Das ist mal geradezu die Hälfte. Nicht viel. Oder doch? Viele gehören zur Kirche und sie treten auch bewusst nicht aus der Kirche aus, obwohl sie niemand daran hindern würde, auch wenn sie dann ab und zu verärgert auf den Gehaltszettel gucken und sehen, wie hoch die Kirchensteuer ist. Ist sie gar nicht. Aber wenn man es alles zusammensieht, dennoch bleiben viele in der Kirche und benutzen den lieben Gott wie einen Feuerlöscher. Den hat man im Haus, aber man freut sich, wenn man ihn nicht braucht. Ab und zu besuchen sie auch mal den Gottesdienst, spenden für Brot für die Welt oder irgendetwas anderes an Organisationen, die Gutes tun. Aber wer seinen Glauben so lebt, der braucht sich nicht zu wundern, wenn Gott einem oft so fern ist. Gott kann sich nicht zeigen bei oberflächlicher Christlichkeit, die sich nur an manchen Stellen des Lebens äußert, aber sonst nicht. Gott kann auch mit Fastenaktionen nichts anfangen, die nicht von Herzen kommen. Gott kann nicht in Gottesdiensten reden, wenn die nur abgesessen werden. Gott kann nichts in Christen bewirken, die nur ab und zu mal an Jesus glauben. So ein bisschen an Jesus. Zur Zeit des Jesaja, da haben sich die Israeliten beschwert. Warum fasten wir und du siehst es nicht an? Weil, sagt Jesus, weil nicht nur deine Beziehung zu Gott ziemlich schlecht ausgeprägt ist, sondern auch dein Umgang mit dem Nächsten. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Selbst wenn es dir gelingt, mit Gott im Reinen zu sein, selbst wenn du jeden Tag seine Vergebung in Anspruch nimmst, selbst wenn du Gott an die erste Stelle deines Lebens setzt, aber wenn dein Glauben und dein Handeln so weit auseinanderklaffen, dann kann dich Gott nicht beschenken, wie er eigentlich will. Auf die richtige Einstellung kommt es an. Nochmal, auf die richtige Einstellung kommt es an. Nicht, was wir für richtig halten, sondern mit welcher Einstellung wir uns zu Gott wenden und uns von ihm prägen lassen. Jesaja rief seine Mitmenschen im Namen Gottes zu: Leute, euer Verhalten ist doch einfach lächerlich. An dem Tag, an dem ihr fastet, da geht ihr euren Geschäften nach, da bedrückt ihr alle eure Arbeiter. Und seht doch, wenn ihr fastet, dann streitet ihr und zankt und schlagt mit gottloser Faust drein. Soll das ein Fasten sein, an dem ich gefallen habe? Wir sind vom Kirchenjahr her ja mitten in der Fastenzeit und der Sonntag Okuli ist fast schon die Mitte. Der nächste Sonntag Letare ist dann die Mitte. Und vielleicht erkläre ich noch etwas genauer, was denn Fasten eigentlich ist und was Fasten eigentlich heißt. Der Spiegel schrieb vor einigen Wochen am 28.02., wenn ihr fastet, so sprach Jesus laut Matthäus 6, sollt ihr nicht sauer dreinsehen. Jesus kannte noch kein Eisbein und keine Pommes, kein Hotdog, kein Zwiebelsteak, keine Pizza Salami und kein Pappspeck-Sandwich. Und vielleicht hilft es, an diese Dinge zu denken beim Fasten. All das wird man jetzt nicht essen. Wie schön, schrieb der Spiegel. Gestern Abend gab es eine Sendung im Fernsehen, die habe ich mir extra angeguckt, vorgestern, für diese Predigt. Hatte eigentlich keine Lust dazu, aber was sein muss, muss sein. Dienst ist Dienst. Oder heißt es dann, diese Sendung hieß Fasten und Heilen. Ich weiß nicht, ob die einer von euch gesehen hat. Da heißt es dann, altes Wissen und neueste Forschung. Krebs, Diabetes, Bluthochdruck und Fettleibigkeit. Da wir immer älter werden, nehmen diese Krankheiten zwangsläufig zu. Meistens werden sie mit Medikamenten behandelt, doch es gibt auch alternative Behandlungsmethoden mit erstaunlichen Ergebnissen, insbesondere das Heilfasten. Da dass ich jetzt bitte nicht falsch verstanden werde. Ich mache hier keine Reklame für irgendwen. Auch nicht fürs Heilfasten, wie auch immer. Man braucht sich deshalb auch nicht nachher bei mir zu melden. Ich kann nichts weiterleiten. Sondern hier geht es um Gottes Wort. Ich stelle dabei nur fest, was dort gesagt wurde. Heilfasten zum Beispiel. Wenn man eine Chemotherapie bekommt, dann werden die üblen Begleiterscheinungen abgemildert, wenn man vorher schon gefastet hat. Wurde gesagt. Ob das alles so stimmt, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das ist nur en vogue. Darüber spricht man heute. Heilfasten. Oder einer fastet einfach Heilfasten, um seinen Bauch wegzubekommen. Ist auch was Schönes, wenn man es hinkriegt. Also weniger essen, weniger trinken, sich einschränken, Verzicht auf Alkohol, Süßigkeiten, Fernsehen. Das kann man alles machen. Man erlebt eine neue Dimension des Lebens. Man macht sich frei von eingefahrenen Lastern, von üblen Gewohnheiten, von schlechten Angewohnheiten. Und man entdeckt, ich kann auch anders leben. Man verzichtet, um zu leben. Man verzichtet auf sein gutes Recht, um eine neue Freiheit zu erleben. Du musst bestimmte Dinge nicht mehr machen. Soweit, so gut. Was ich jetzt sage, das gilt nicht nur für das christliche Fasten, das gilt auch für das Fasten allen anderen Religionen. Aber wir wollen nicht von anderen Religionen heute reden, sondern wir wollen von dem christlichen Fasten reden. Und das ist dann so, denn die Christen haben noch einen Punkt, um sich auf Gott zu konzentrieren. Deshalb fasten sie. Deshalb lassen sie bestimmte Dinge sein, damit sie nicht abgelenkt werden, sondern dass sie sich konzentrieren können auf Gott. Und in dieser Fastenzeit bis Ostern soll Gott im Mittelpunkt viel mehr Aufmerksamkeit haben, als es sonst im Alltag möglich ist. Und noch ein Punkt ist da zu ergänzen. Manche hat da ja schon Erfahrung mitgemacht, manche noch gar nicht. Die staunen jetzt, was der Pastor hier alles so erzählt. Fasten und beten. Davon spricht die Bibel ja oft. Diese Art fährt nicht aus, wenn ich durch Fasten und Beten. Da ist das Fasten eine Gebetsunterstützung. Man fastet, damit klar wird, ich habe Gott nichts zu bringen. Nichts. Aber ich möchte es deutlich machen. Ich lasse mir es etwas kosten, dass Gott es weiß, fasten und beten. Das ist ein eigenes, langes Thema, darüber wäre viel zu reden. Auch über die Wunder, die Gott dann tut, oft genug getan hat. Auch über die, die er dann nicht getan hat. Wie Gott unser Fasten findet, das ist jetzt der nächste Punkt. In Fastenkliniken, da kann man viel Geld verdienen. Für nichts auf dem Teller wird man reich. Aber Gott, der stört, der stört. So, der zweite Punkt heißt, was Gott für richtig hält. Lasst euren Worten Taten folgen. So könnte man das nennen, was Gott wichtig ist. Wie Gottes Verhalten war ihm schon immer ein Greuel. Und Jesus hat ein solches falsches Verhalten bei seinen Zeitgenossen deutlich entlarvt. Gott erwartet von uns, dass wir uns zuallererst an ihm ausrichten und dann auch so leben, wie es sein Wort sagt. Er möchte nicht gerne irgendwelche religiösen Ersatzhandlungen sehen. Er will, dass wir nicht zählen, wie oft bin ich in der Kirche gewesen. Nein, Gott will, dass wir nach seinem Willen fragen, dass wir vor ihm zur Ruhe kommen, dass wir ihn erst einmal an uns wirken lassen. Und Gott ist es ganz wichtig, mit jedem von uns eine persönliche Beziehung zu haben. Noch einmal. Das ist ein Kernsatz der Predigt. Gott ist es ganz wichtig, mit jedem von uns eine persönliche Beziehung zu bekommen. Und dann, auch erst dann sind die Taten der Nächstenliebe gefragt. Denn Jesus betont, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und zu letzterem gab und gibt es genügend Möglichkeiten. Martin Luther warnte seine Mitmenschen davor, nur in der sonntäglichen Gottesdienstteilnahme das gottgefällige Leben zu sehen. Nein, sagt Luther, dein ganzes Leben soll ein Gottesdienst sein. Auch in deinem Alltag verrichtest du deinen Gottesdienst. Vor allem, wenn auch andere davon profitieren, weil du ihnen in der Liebe von Jesus begegnest. Zur Zeit des Propheten Jesaja, da strichen viele Hungernde und Obdachlose durch die Gassen des hoffnungslos überbevölkerten Städtchens Jerusalem. Klar, dass man da lieber die Tür zumachte, anstatt diesen Gestalten etwas abzugeben. Aber das darf nach Gottes Willen nicht sein. Unmissverständlich ruft er den Leuten zu, brich dem Hungrigen dein Brot. Da redet er nicht von Tierfutter. Brich dem Hungrigen dein Brot. Das ist doch nötig. Menschen, die Hunger haben, ich weiß nicht, wie viel es davon in Deutschland gibt, wie viel es davon in Bremen gibt, aber es gibt so manche Witwe, deren Rente so klein ist, dass sie sich nichts leisten kann, nicht beim Seniorenausflug mitfahren kann oder sich mal einen Blumenstrauß holen. Da gibt es Familien, deren Kinder nicht mit ins Schullandheim können, weil der Vater zu wenig verdient. Das heißt nicht unbedingt hungern, aber das ist eine große Entbehrung. Ich bin immer etwas skeptisch, wenn es heißt, Kinderarmut gibt es so und so viel. Aber es gibt viel qualvolles Wenig-Haben. Das wäre doch schön, wenn wir hier etwas aufmerksamer würden und gucken würden, wo wirklich Mangel bei uns herrscht. Wir könnten dort unkompliziert helfen, ganz einfach, ohne viele Worte, auch ohne gönnerhaftes Gehabe. Das ist es, was Gott wichtig ist. Geprägt von seiner großen Liebe, kleine Taten und Zeichen der Nächstenliebe tun. Und das richtet uns dann auch neu aus. Das ist nicht alles. Die Evangelische Allianz hat eine Initiative, die heißt die Micha-Initiative. Und die kümmert sich um das Elend in der Welt und möchte es gerne helfen abzuschaffen. Eine sehr, sehr gute Initiative, Micha-Initiative. Und das ist ja auch die Botschaft des Alten und des Neuen Testaments, die über dem Ganzen steht. Wenn du weißt, Gutes zu tun und tut's nicht, dem ist es Sünde. Jakobus 4, Vers 17. Jeden Tag sterben 30.000 Menschen an Hunger. Jetzt zu Zeiten der Verfolgungen und des wahnsinnigen Aufstands in der arabischen Welt oder wo auch immer, oder Nigeria, da sterben wahrscheinlich noch viel mehr als 30.000. Und die meisten von ihnen haben das Evangelium noch nie gehört, haben noch keine Versöhnung mit Gott erlebt. Unversöhnt müssen sie vor dem ewigen Richter erscheinen. Und dabei hat Gott jeden Menschen nach seinem Bild geschaffen und für die Gemeinschaft mit ihm berufen. Und darum ist jeder Mensch unendlich wertvoll. Ein abgetriebenes Kind in Düsseldorf, ein Arbeitsloser in Dresden, eine demente Oma im Pflegeheim in Darmstadt, ein Straßenkind in Delhi, eine Flüchtlingsfrau in Darfur, ein Hungernder im Slum von Dar es Salaam. Und darum kann uns das geistliche und materielle Elend in der Welt nicht gleichgültig sein. Das gehört mit zu unserer Weltverantwortung. Jesus Christus will Herr sein im ganzen Leben. Die Micha-Initiative, die macht noch mehr deutlich. Und sie sagt, das sind leider etwas ältere Zahlen, ein paar Jahre alt, noch immer leben mehr als 1 Milliarde Menschen von weniger als einem US-Dollar am Tag. Noch immer gehen 121 Millionen Kinder auf dieser Welt nicht zur Schule. Noch immer sind 2/3 der Kinder, die nicht zur Schule gehen, Mädchen. Noch immer stirbt circa alle 3 Sekunden ein Kind unter 5 Jahren. Noch immer sterben jährlich 500.000 Mütter bei der Geburt, die meisten in Entwicklungsländern. Noch immer infizieren sich jährlich weltweit 4,3 Millionen Menschen an AIDS. Noch immer haben über 1 Milliarde Menschen keinen Zugang zu sauberem Wasser. Noch immer kommen für jeden Euro Entwicklungshilfe der Industrieländer 7 Euro an Schuldendienst aus den Entwicklungsländern zurück. Mich erschlagen solche Zahlen. Ich weiß gar nicht, wie ich da eigentlich mit umgehen soll. Und ich möchte keinen hier erschlagen. Überhaupt keinen. Ich möchte uns nur Okuli die Augen öffnen für das, was in der Welt wirklich läuft. Und dann können wir überlegen, was können wir machen? Was können wir tun? Beten und geben, das wäre meine Antwort. Beten und geben, damit haben wir längst nicht alles gelöst. Aber es ist ein kleiner Anfang. Geben an vertrauenswürdige Organisationen. Bitte nicht an jede, sondern an die, die vertrauenswürdig sind. Der ERF, Evangeliumsrundfunk, hat eine Aktion gestartet, läuft schon ganz lange, mit begeisterndem Erfolg. Sie sagte, Afrika soll leben, Afrika soll leben. Und dann fing sie an, dafür zu sammeln. Ganz wenig von Einzelnen, aber in der Summe wurde es dann wieder viel. Und dann konnten sie Solarkocher nach Afrika schicken. Also Kocher, die durch die Sonne ihre Energie gewinnen. Solarkocher, Afrika soll leben. So könnte ich mir vorstellen, wäre Hilfe nötig und möglich. Was uns neu ausrichtet, das ist der dritte Punkt. Was uns neu ausrichtet. Gott verspricht, dass es in unserem Leben nicht dunkel bleibt, wenn wir unser Herz für andere öffnen. Ich weiß nicht, wer von euch das schon erlebt hat, aber wer sich anderen freundlich zuwendet und sich auf sie einlässt, der wird bereichert. Wer schon mal jemanden aus einer Not heraushelfen konnte, der weiß, innen wird es dann ganz warm. Ganz, ganz kleine Beispiele. Klein, klein, klein. Eine Kasse im Supermarkt. Irgendjemand steht, hat es ganz eilig, hat nur 2 oder 3 Sachen in der Hand. Ja, warum diesen Menschen nicht vorlassen? Das kostet einen maximal 2 Minuten. Bereitet dem anderen aber eine große Freude. Oder ebenfalls an der Kasse. Und ich wundere mich, wie geizig viele Christen da werden. Dem vor mir Bezahlenden fehlen 50 Cent, um seinen Einkauf begleichen zu können. Oder er muss wieder davon etwas ins Regal zurücklegen. Warum da nicht die fehlende Münze einfach aus dem eigenen Geldbeutel hervorholen und dazulegen? Das kostet nur einen lächerlich kleinen Betrag, bereitet aber dem anderen eine große Freude. Aber Gott meint noch mehr, wenn er sagt, dass es in unserem Leben hell wird, wenn wir anderen die Hilfe nicht versagen. Oh, jetzt kommt das Überraschende. Nicht weil wir anderen helfen, wird uns Gott helfen. Nicht weil wir anderen helfen, wird uns Gott helfen. Nein, es verhält sich andersherum. Gott bietet jedem von uns ein wertvolles Leben an, das uns auch dann befähigt, anderen zu helfen. Das heißt, als Christen werden wir nicht aufgefordert, immer nach dem Wohlergehen anderer zu schauen. Nein, erst einmal sollen wir uns selbst beschenken lassen. Nochmal, Gott fordert uns nicht auf, immer nur nach dem Wohlergehen anderer zu schauen. Erst einmal sollen wir uns selber beschenken lassen. Gott bietet uns durch Jesus Christus ein verändertes Leben an. Und das ist noch einmal eine ganz neue Ausrichtung. Wir erhalten ein Leben, das reich beschenkt ist mit Liebe, mit Hoffnung und allem, was wir zum Leben brauchen. Und so heißt es eindeutig bei Jesaja, und der Herr wird dich immer da führen und dich sättigen. Und als solche beschenkten Leute können dann auch wir wieder schenken. Und dann, wenn das alles gelingt, Gott lieben und den Nächsten lieben. Und ich kann euch versprechen oder voraussagen, das wird immer nur gebrochen sein. Dann hören wir auch die Zusage Gottes bei Jesaja, dass er uns einen guten Weg führt. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell voranschreiten und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Und wenn du schreist, wird er sagen, siehe, hier bin ich. Gott richtet uns auf aus sich. Er verspricht uns, siehe, hier bin ich. Was können wir denn sonst schreien? Das ist das Zentrum. Der Herr ist für uns da. Und weil er für uns da ist, können wir auch für andere da sein. Auf die Einstellung kommt es an. Ich habe schon gesagt. Wer sich von Gott beschenken lässt, der kann weiter schenken. Wer Barmherzigkeit erfährt, wird barmherzig im Umgang mit anderen. Wer seine innere Armut von Gott verändert bekommt, wird auch äußerlich Armen gerne geben. Aber das alles ist freiwillig. Denn wenn jemand gezwungenermaßen zu Gott kommen will oder soll, geht gar nichts. Freiwillig will der Herr uns haben. Unseren eigenen Entschluss, dass wir sagen, Herr, hier bin ich. Nun benutze mich und mach etwas aus mir. Und gib, dass mit dem, was du mir geschenkt hast, ich etwas Gutes machen kann. Etwas, was vor dir in der Ewigkeit Bestand hat. Tja, und dafür danke ich meinem Herrn, dass ich mich darauf verlassen kann. Und dann kriegt man schon wieder Ostern in den Blick. Nicht nur die Passionszeit, sondern da blitzt Ostern auf, das ewige Leben, das der Herr uns schenkt und so gerne möchte, dass wir auch dazu den anderen verhelfen. Immateriell, im geistlichen Sinne und auch materiell, damit es ihnen besser geht. Fasten aber richtig. Was ist Fasten? Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt heißt, was Gott für wichtig hält. Der dritte Punkt heißt, was uns neu ausrichtet. Ich habe euch Gottes Wort gesagt, nehmt es euch zu Herzen. Amen.